Ist gut, ist gut, ist gut. So. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich frage euch sicherlich, was ist mit der Zunge passiert? Die köchelt noch, die muss noch köcheln. Und deshalb meinte Odilo, ja, ich könnte auch mal ein bisschen was zu Musik erzählen, mal ausnahmsweise. Odilo kennen wir schon, der hat schon bei uns die Sendung gemacht, die famöse. Legendäre Sendung über Indie Jazz. Sehr schöne Sendung und wir sind glücklich. Jetzt heute wolltest du eine Sendung machen über Oper und 20. Jahrhundert.
Ganz genau, ja. Nee, also Oper eigentlich nicht, aber 20. Jahrhundert stimmt schon mal. Ich habe gedacht, ich mache mal eine Sendung mit Black Music, also Musik von afroamerikanischen Künstlern, weil die ja bei euch gnadenlos unterrepräsentiert sind. Kann das sein?
Das stimmt.
Also ich habe gerade eine Sendung dazu vorbereitet. Ich fürchte, die kommt auch in Bilde.
Ja, freue ich mich schon drauf. Ja, und dann dachte ich, um mich nicht zu sehr einzuarbeiten, nehme ich einfach ein paar von meinen Lieblingsplatten, von meinen absoluten Lieblingsplatten. Und das sind zufällig alles Alben aus dem im weitesten Sinne Singer-Songwriter-Bereich, soul beeinflussten Singer-Songwriter-Bereich und alle aus den 70er Jahren. Wobei, ja, Singer-Songwriter ist natürlich ein sehr schwammiger Begriff. Um das ein bisschen abzugrenzen, habe ich gedacht, es geht tatsächlich um Songs im Sinne von geschlossenen Formen. Also es geht jetzt nicht so sehr in Funkrichtung, sondern tatsächlich um eher herkömmliche Songstrukturen. Es geht um Stücke, die auch gut sind, wenn sie von jemand anders gespielt werden und wenn sie nicht live gespielt werden. Also nicht so sehr das performative Element steht im Vordergrund, sondern der Song als Song, auch in übersichtlicheren Formaten. Ich habe jetzt zum Beispiel nicht sowas reingenommen wie Curtis Mayfield, obwohl der auch geniale Songs geschrieben hat, aber immer sehr aufwendig produziert mit Bläsern und allem Pipapo, sondern eher so ein bisschen was Intimeres.
Deshalb nimmst du Barry White.
Barry White habe ich jetzt auch nicht drin. Ich habe viele Sachen nicht drin, die man hätte reinnehmen können. Das ist eine sehr subjektive Auswahl. Es ist auch nicht Marvin Gaye drin. Es fehlen viele Leute. Also ganz subjektiv, aber ja, es sind halt ein paar von meinen Lieblingsalben. Und die meisten werdet ihr kennen, denke ich mal. Wird jetzt nicht so abseitig, nicht so alternativ sein. Den ihr vielleicht nicht so gut kennt, das ist der erste. Stefan kennt wahrscheinlich sowieso alle. Aber vielleicht kennt ihr den nicht so gut. Der erste Musiker, den ich ausgewählt habe, ist Terry Callier. Sagt ihr euch was?
Oh ja, ich kenne ihn tatsächlich.
Thomas natürlich auch.
Ja. Ihr kennt ihn alle. Ich kenne ihn, aber sehr soft.
Ja, also Terry Callier ist interessant, weil der eigentlich im Laufe seiner Karriere ganz unterschiedliche Sachen gemacht hat und auch ineinander gemischt hat. Das ist ganz schwierig zu kategorisieren. Ich gebe mal ein paar Eckdaten. Also ist geboren 1945 in Chicago, hat als Teenager schon in Doo-Wop-Bands gespielt, hat dann Anschluss an diese Blues-Szene um Chess Records gefunden und hat aber auch viel in Folk-Clubs abgehangen. Und seine erste Platte, die er gemacht hat, noch als Teenager, hieß The New Folk Sounds of Terry Callier. Das war ein richtiges Folk-Album, einfach nur mit akustischer Gitarre und Gesang. Also Blues-Einflüsse waren da eigentlich nicht zu hören. Dann hat er aber Anfang der 70er drei Platten für das Label Cadet gemacht, die alle ganz, ganz toll und ganz hörenswert sind und auch schon verschiedene Einflüsse aufnehmen. Also ein wichtiger Einfluss für ihn ist John Coltrane geworden. Also das war so eine Art Offenbarung für ihn, liest man manchmal in Biografien. Er hat ihn live gehört und das hat ihn so weggeblasen, diese Energie. Und Jazz-Einflüsse hat er später tatsächlich auch in seine Musik aufgenommen. Er hat dann nach diesen drei Platten bei Cadet ist er mehr in so eine Disco-Richtung gegangen, hat Plattenfirma gewechselt, neuer Produzent und der Sound hat sich verändert. Das war also so richtig relativ kommerzielles Zeug, was er gemacht hat. Dann hat er in den 80er Jahren sich komplett zurückgezogen von der Szene, unter anderem, also die Platten hatten nicht besonders großen Erfolg und der hat dann das Sorgerecht für seine Tochter übernommen, die war 12 und hat dann einen geregelten Job einfach angenommen an der Uni Chicago als Computerprogrammierer und hat dann Ewigkeiten nichts gemacht, also keine Musik gemacht. Die Leute an der Uni wussten auch gar nicht, dass er Musiker ist. Und dann hat ihn so ein britischer Acid-Jazz-DJ Eddie Piller wiederentdeckt. Er hat Musik von ihm in Clubs gespielt und dann kamen wieder so ein paar Anfragen und dann hat er wieder live gespielt und dann irgendwann noch ein paar Platten gemacht. Und die späten Alben sind dann deutlich jazzmäßiger. Also es sind auch teils auf dem Jazz-Label erschienen. Und das alles ist in seiner Musik drin irgendwie. Es ist ganz schwer auf einen Nenner zu bringen. Ich habe jetzt ein Stück ausgewählt aus der ersten Platte für Cadet von 1972. Und die heißt Occasional Rain. Und das Stück heißt Trance on Sedgwick Street. Wollen wir mal reinhören?
Ja, wir hören rein, gerne. Mhm.
Charlie White is slumming and Billy Blues is humming. They ready for the nightly show. Everybody's running cause the sons of drums are coming and there's trouble on the street below. A little trouble on the street below. In despair, kick your gate in. Black and white are hating while the money makers having fun. Oh Christ, your color's fading. Yeah, Buddha, where are you waiting? Turn your halos on and come.
Ja, Terry Callier, ich habe das Stück auch ausgewählt wegen der Instrumentation. Es ist auf der Platte nicht alles so instrumentiert mit diesem Cello und der akustischen Gitarre. Ist eher ungewöhnlich in dem Rahmen, aber gerade das hat mir auch gut dran gefallen.
Ja, und das ist ja auch irgendwie ein schöner Kontrast, weil, also ich finde, seinen Jazz-Einfluss hört man zumindest im Gesang schon sehr deutlich raus, wie er phrasiert und mit der Stimme arbeitet und dann aber eben diese, ja, fast schon klassische aber, oder auch folkige Instrumentierung. Das hört man so in der Kombination dann doch eher selten, ne?
Ich habe bei der ersten Platte von ihm erinnerte mich seine Stimme komischerweise an Nina Simone. Und das hier auch manchmal so. Und auch bei späteren Aufnahmen hätte ich nicht gewusst, dass er es ist. Hätte ich gedacht, oh, das ist vielleicht eine Frau, das ist vielleicht Nina Simone.
Also ich finde das interessant, dass du das Stück gespielt hast. Die zweite Platte, ich mache jetzt ja auch den Bioleck gerade. Ist es so, dass bei der zweiten Platte hat man dann schon eher diese klaren souligen Anleihen, aber man vergisst eben, dass in diesem sehr interessanten und auch aufwendigen Arrangement eine Menge Soul steckt schon, und aber eben auch eine Menge aus dieser Folk-Richtung. Und super interessant. Ich hatte die erste Platte so gar nicht auf dem Schirm und ich war übrigens früher auch nie in der Lage, den mir vorzustellen, wie ich den jetzt eigentlich aussprechen muss. Ich hätte den immer französisch ausgesprochen.
Bin mir da auch gar nicht so ganz sicher. Aber
ich bin auch überhaupt nicht informiert, wie der jetzt wirklich ausgesprochen wird.
Ich auch nicht. Also ich kenne nur ein Lied von ihm auf ich habe schon mal diese Late Night Tales Reihe vorgestellt, und das ist die von Cinematic Orchestra, und da spielt er, also da singt er deutlich schnellere Stück, deutlich auch tiefer auch von der Stimme und deutlich souliger, sehr schönes Stück, und aber auch da schon auch mit sehr viel, auch mit Streicher, Bläser, so auch diese Musik kennt man auch nur mit Gitarre, aber er hat immer auch diese Elemente, die sehr schön sind, auch sehr gut gemischt sind, finde ich.
Ein kurzer Hinweis noch zu Eddie Piller, den du eben erwähnt hast. Einer der Bekannten neben Dean Rutland und anderen Leuten, bekannter DJ und auch Compilation-Gestalter der Zusammenstellung auf irgendwelchen Platten oder CDs veröffentlicht in England. Maßgeblicher Typ, der übrigens mit Martin Freeman, dem Schauspieler, der auch bei mit dem Herr der Ringe mitgespielt hat, als einer dieser Schlümpfe da, hat er auch interessante Sachen gemacht. Also der Freeman hat offensichtlich auch einen ganz passablen Geschmack, und zwischen Jazz und Soul sind die da schwer aktiv, die Jungs. Und das passt hier auch. Das verbindet es, da fehlt nur noch ein bisschen der Folk, der dann immer weiter schwindet bei den späteren Platten. Und wenn man dann zu diesen Disco-Dingern geht, die ich auch gar nicht so gut kenne, da muss ich passen dann. Aber nichts gegen Disco im Übrigen, da gibt es super Sachen.
Ja. Also ich mache einen kurzen Break hier, um das Team vorzustellen, was hier im Studio ist. Also wir haben schon gehört, Jim ist dabei. Hallo Jim.
Hallo.
Thomas hat gemeint, auch Er kennt Odilo auch sehr gut, wollte eben auch zungereinische Art mal probieren und dann gesagt, ich bleibe doch noch hier.
Das klingt immer so, als ob wir, ist, ob wir dann unschöne bleiben. Dinge machen.
Nein, ich mag Zunge sehr gerne eigentlich. Ja, Odilo hat jeder auch schon mal. Und Raoul ist da, wir teilen uns ein Mikrofon und jetzt gebe ich weiter an Raoul.
Ja, hallo, ich bin auch da. Ich habe am Anfang gedacht, Odilo, es geht natürlich in irgendeiner Weise dann um Soul-Musik, aber dieses Beispiel hatte, wie Jim das eben auch gesagt hat, man spürt den Soul auch im Gesang und in der Stimmung, und Nina Simone ist genannt worden, aber es hatte auch einen ganz klaren Singer-Songwriter-Vorcharakter. Aus welchem Jahr war das Stück?
72.
72, ja, wunderbar. Also ich fand das ganz fantastisch. Ich fand das ganz hervorragend. Ich kenne den Künstler nur von diesem einen berühmten Album. Ich glaube, das haben wir das eben schon genannt, mit dem berühmten
Cover. What Color is Love?
Das ja, ist, genau. Dieses Album, glaube ich, sollte jeder von ihm haben. Das habe ich auch. Ansonsten kenne ich gar nichts von ihm.
Ja, What Color is Love ist auch 72 erschienen. Und dann kam noch I Just Can't Help Myself, 73. Und dann kam der Wechsel. Andere Plattenfirma, anderer Sound und dann irgendwann Flaute.
Und mein Name ist Stefan.
Stefan. Entschuldigung, Stefan. Wie konnte ich das vergessen? Übrigens, bei der Gelegenheit, das ist so eine Gemeinsamkeit, die mir im Nachhinein aufgefallen ist, bei den ganzen Leuten, die ich euch vorstellen will, die haben ein, zwei Sachen gemeinsam. Fast alle von denen haben eine lange Zeit gar nichts mit Musik gemacht. Fast alle von denen haben irgendwie mal ausgesetzt oder ganz aufgehört oder waren weg vom Fenster und waren irgendwie nicht mehr musikalisch am Start.
Bisschen wie die Hopeless Gazes auch.
Ja. Und noch eine Gemeinsamkeit, viele von denen haben auch untereinander sich gekannt und teilweise miteinander gearbeitet. Übrigens, Terry Kelly hat auch mal mit David Crosby im Duo gespielt, wusstet ihr das? Und ja, warte mal, er hat noch mit Beth Orton hat er zusammengearbeitet später. Naja, wie auch immer. Und was du sagst, Raoul, was dir daran gefallen hat, genau das war ja das Kriterium der Auswahl so ein bisschen bei mir, eben Songs, Singer-Songwriter-Songs nicht so sehr, die so nicht so sehr im Soul-Format aufgehen, aber soulig wird es trotzdem. Und,
genau, wir haben auch schon mal in Sendungen gesprochen, auch über diese, also nicht die, keine Sendung rein, wo es nicht nur um afroamerikanische Künstlerinnen ging, sondern es gab ein Beispiel, aber auch, dass diese Gruppe von Künstlern auch natürlich eine ganz besondere Geschichte trägt und ganz besondere Texte, also jetzt im Singer-Songwriter-Bereich auch immer eine gewisse Art und Weise haben, Musik zu begegnen, Musik zu spielen und dabei auch ihre eigene Geschichte dann auch verarbeiten.
Ja, ein gutes Stichwort. Also man hat hier im Text eben auch schon ein bisschen was eine politische Botschaft rausgehört, es ging auch um Rassenkonflikte und wie die letztlich irgendwie der Mehrheit nützen. Aber Terry Callier war tatsächlich in so von seiner musikalischen Anmutung immer eher der freundliche Typ. Also hat nicht.
Ja, aber das auch, ne? Es muss ja nicht immer politisch, aber das ist eine gewisse Art, das rüberzubringen in einem auch besondere Sprache und besondere Musik, finde ich.
Ja, das auf jeden Fall. Genau. Ja, kommen wir mal zum zweiten, auch Stichwort jetzt Politik. Also das ist ein Musiker, den ihr alle kennt, der aber eigentlich nie wirklich politische Songs gemacht hat, sondern immer eher so ein bisschen so der Typ war, würde ich jetzt mal sagen, den die Mutter sich auch als Schwiegersohn hätte vorstellen können. Was nicht heißt, dass er Schmuse-Soul oder Schmuse-Musik gemacht hat, gar nicht, sondern auch wenn die Musik sehr ja, Mainstream-kompatibel, weil die er gemacht hat, hat er immer so eine Rohheit und so eine Rauheit in der Stimme gehabt und die Arrangements auch sehr spartanisch und roh. Das gab dem Ganzen immer so einen ganz besonderen Charakter. Also ich spreche jetzt von Bill Withers. Bill Withers kennt ihr bestimmt alle. Ne?
Gut tiefe Stimme.
Ja, jetzt, ich würde gar nicht so sagen, auffallend tief, aber ja. Also Bill Withers, um ihn auch nochmal ganz kurz einzuführen, war ein musikalischer relativer Spätzünder, geboren 1938 und er ist dann in seinen späten Teenie-Jahren erstmal zur Marine gegangen, war dann 9 Jahre Marinesoldat. Danach hat er versucht, als Musiker erfolgreich zu sein, ist nach Los Angeles gegangen, hat aber nebenher immer gejobbt in Feldern nichts mit Musik zu tun hatten. Er war dann jahrelang Mechaniker, ich glaube auch sowas wie Klempner, habe mal gelesen, dass er irgendwie Toiletten gebaut hat und sowas und hat nebenher versucht, seine Songs zu platzieren. Irgendwann ist ihm das gelungen mit ein paar Songs, mit einer Platte. Die erste hieß, glaube ich, Just As I Am, genau von 1971. Und das zweite Stück schon da drauf ist sein bis zum Schluss größter Hit geworden. Unoriginellerweise habe ich das jetzt auch ausgewählt. Das
Just?
Das Stück, ja, ihr Stück kennt, das Stück kennt ihr alle. Das ist, Gott, ich habe es mir aufgeschrieben.
Ich sehe hier Ain't No Sunshine.
So bekannt ist
Ain't No Sunshine, ganz genau, Ain't No Sunshine. Ja,
ich meine, also ich kenne das Stück nicht, aber ich habe sie gerade hier auf der Liste gesehen. Die
ah ja, du springst. Und dann hören wir mal rein. No sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know, 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 I know. Sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone.
Ich hätte gedacht, du spielst Just the Two of Us.
Ja, Just the Two of Us ist ja aus den 80ern. Das war dann schon kurz bevor er komplett aufgehört hat. Das aber stimmt, das war, ja. Wobei Just the Two of Us ist eigentlich kein Bill Withers-Stück, sondern da war er nur Gast auf einer Platte von Grover Washington.
Ich weiß, ja. Aber trotzdem super bekannt in seinem, ja, mit seinem Namen dann. Ne?
Das stimmt,
aber gut.
Ja.
Ja. Ja, und natürlich kenne ich doch dieses Stück irgendwie. Was glaube ich auch typisch ist für diese, zumindest aus dieser Zeit, für die Generation von afroamerikanischen KünstlerInnen, ist auch die Beziehung zu Gospel. Viel waren tatsächlich, oder wenn man in den Biografien den KünstlerInnen schaut, da sind viele Menschen, die tatsächlich die hatten meistens die Mittel, gar nicht Musik zu spielen und sind in Kontakt mit der Musik durch Gospel gekommen. Und die Verbindung zum Navy oder zu Armee ist auch oft da. Also das sind auch Menschen, die später irgendwie zur Musik kommen, aber die alle doch mit Musik groß geworden sind.
Also das mit der Navy wusste ich nicht zum Beispiel. Das dachte ich immer, das wäre jetzt was Besonderes bei Bill Withers.
Also in der Zeit war das, glaube ich, üblich, dass man als junger Mensch, wenn man nicht genau wusste, was man machen musste, dass man erst, nicht unbedingt Navy, aber dass man, die amerikanische Armee hat genug Leute auch aufgesorgt und brauchte zumindest Männer. Und ja, und ich finde ein bisschen, also Gospel ist ja nicht zu hören, aber diese Stimmung ist schon da, finde ich, ein bisschen.
Ja, das hört man auf jeden Fall immer, ja.
Ich habe mir nur gedacht, wie schön wäre es, wenn man heutzutage solche Hits hätte, auf die sich auch jeder in der Familie einigen kann, weil das ist so ein Stück,
oder?
Das können wir immer im Auto spielen, da sind alle mit dabei. Also das ist, ja, und das stimmt, ist so, ja. Trotz der Streicher, es ist nicht kitschig,
nein,
oder nicht übermäßig kitschig, also er hat wirklich da den genau richtigen Ton getroffen und sowas vermisse ich heutzutage.
Und der Witz, ich nehme das übrigens zurück mit der tiefen Stimme, aber der Witz ist, Autotune ist gar nicht nötig, der kann singen.
Nee. Stimmt, ja, das ist auch nicht mehr selbstverständlich. Und das Stück ist super einfach eigentlich, ne? Ich meine, das ist vier Akkorde in der Strophe und die Bridge hat noch nicht mal überhaupt irgendeinen Akkord, weil er singt einfach nur I know, I know, I know, I know und nur Schlagzeugbegleitung dazu und dann geht's weiter. So einfach. Und es gibt Stücke, also seine Musik ist oft riffbasiert, also es gibt Stücke von ihm, die haben einen einzigen Riff als Grundlage und nichts anderes. Zum Beispiel Use Me oder Who is he and what is he to you? Und das geht die ganze Zeit durch.
Ja, aber wie es gespielt wird, das ist es dann, was einen mitreißt.
Ne? Ja.
Also ich, Entschuldigung.
Also ich halte das Stück für einen absoluten Geniestreich. Ein ganz tolles Stück. Du hast eben Two of Us genannt. Aber der hat dann noch ein paar andere große Hits gehabt. Ne? Use Me hast du gerade gesagt, der hat dann noch mindestens zwei der Riesen, die auf jedem Soul-Sampler der 70er vertreten sind. Ne?
Ja, der hat, also genau, die Platten der frühen 70er, da sind eine Menge richtig gute, tolle Stücke drauf. Mit Harlem geht das erste los, dann, also Lean on Me zum Beispiel.
Lean on Me, ganz oder, genau.
Ja, ja, Lovely Day, kennst du auch, das ist auch ein bisschen später dann. Use Me, dieses What is, Who is He and What is He to You, Grandma's Hands zum Beispiel. Also vielleicht noch kurz dazu, wie es für ihn weitergegangen ist. Er hat dann genau so ein paar Platten Anfang der 70er gemacht, die alle ungefähr in diesem Sound zu verorten sind. Und später wurde es ein bisschen poppiger. Die Plattenfirma hat ihm öfter reingeredet und irgendwann hat er irgendwie anscheinend keine Lust mehr gehabt und dann gesagt, nö, das war's jetzt für ihn. Ich glaube, die letzte Platte ist 1985 erschienen. Och. Der ist gestorben 2020 und er hat seitdem nichts mehr Neues
gemacht. Was.
Also er ist ab und zu noch aufgetreten, aber er hat es offenbar auch nicht mehr nötig gehabt. Wahrscheinlich konnte er von seinen Tantiemen leben.
Man muss auch sagen, dass diese Mit-80er Jahre oder auch schon die Früh-80er Jahre, da waren schon sehr synthetische Sounds am Start und ich glaube nicht, dass er darauf abgefahren ist.
Ja, genau, ja, stimmt. Also die späteren Platten aus den 80ern sind auch nicht mehr so, also mir gefallen sie nicht mehr so gut wie das früher, aber ihm selber vielleicht auch nicht mehr und hat einfach aufgehört.
Ich bin auch
ganz
froh, dass du nicht Just the Two of Us mitgebracht hast.
Ich finde das auch gut, muss ich sagen.
Damit habe ich schon ein bisschen mehr meine Schwierigkeiten.
Noch eine Frage, gibt es eine Albumempfehlung, wenn man sich ein Album von ihm zulegen will, wo du sagst, ja hol
also
ich das?
Ich würde auf jeden Fall die ersten beiden, also das hier ist Just As I Am und dann das zweite hieß Still Bill. Wie die danach, Adjustments kam, glaube ich, danach, das ist auch eine tolle Platte. Und wie die danach heißen, weiß ich gar nicht so genau, aber es gibt auch unzählige Compilations von ihm, wo die tollen Stücke von diesen frühen Platten alle zusammen sind. Aber die ersten drei würde ich auf jeden Fall empfehlen.
Weiter geht's.
Mit den Namen kennt ihr auch alle, Gil Scott-Heron.
Sehr politisch.
Ah, Stichwort Politik, genau. Ja, da fangen wir mal gleich mit an. Genau, er gilt so als einer, der eben sehr politische
Spoken Word.
Ja, Spoken Word, politisch bewusste Musik gemacht hat und gilt auch immer so als einer der Vorreiter oder Prototypen des Rappers, des Raps. Und das ist auch eine ganz wichtige Dimension von dem, was er gemacht hat, aber längst nicht alles. Und naja, machen wir mal der Reihe nach, genau. Also Gil Scott-Heron, geboren 1949, er ist eigentlich ursprünglich ein Mann des Wortes, würde ich sagen. Er kommt eigentlich von der Literatur. Er hat als 19-Jähriger schon einen Roman geschrieben, einen Krimi, The Vulture. Richtig cleverer, richtig guter Krimi, den man eigentlich auch hätte verfilmen können. Ist leider nie passiert. Und dann hat er noch eins geschrieben, 72, The Nigger Factory. Also zwei richtig vollwertige, gute Bücher. Und Gedichte hat er geschrieben und seine erste Platte, die er gemacht hat, Small Talk at 125th and Lennox, war ein Spoken Word Album. Tatsächlich, wie du sagst, also er hat Texte rezitiert zur Begleitung von Perkussion, Conga-Spieler, also wirklich ja, Sprechgesang in dem Sinne. Und das ist was womit man ihn auch immer in Verbindung gebracht hat. Was ich jetzt mitgebracht habe, ist ein Stück von seiner zweiten Platte, die heißt Pieces of a Man von 1971. Da sind aber zum großen Teil ganz andere Sachen drauf. Aber ich habe einen ganz kurzen Ausschnitt aus dem ersten Stück von Pieces of a Man dabei, das auch in diese Spoken-Word-Richtung geht. Vielleicht können wir das mal, um einen Eindruck zu kriegen, 15, 20 Sekunden anspielen. Das ist sehr berühmt geworden, auch für seine politischen Botschaften. Das heißt, The Revolution Will Not Be Televised.
You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised.
Eindruck reichen, also so ein typisches Beispiel für seine Spoken Word Sachen. Hier allerdings schon mit Bass und Schlagzeug.
Und ein Groove im Hintergrund.
Übrigens, wisst ihr, wer der Bass und wer der Schlagzeug gespielt hat? Wahrscheinlich wisst ihr es nicht, aber Bass hat Ron Carter gespielt, berühmt als Mitglied Das Miles Davis Quintett.
Ich glaube, er hat drei Jazzplatten in seinem Leben aufgenommen.
Ja, genau. Also ich glaube, Ron Carter ist sowieso der meist aufgenommene Bassist der Musikgeschichte so ungefähr. Aber meistens halt Kontrabass. Und da hat er E-Bass gespielt. Schlagzeug Bernard Purdy.
Ja, Bernard Pretty Purdy.
Pretty Purdy, genau. Der meistgesampelte Schlagzeuger der Soul-Geschichte auch. Musikalischer Leiter bei Aretha Franklin. Hat mit James Brown, hat mit allen gespielt. Jedenfalls, die waren dabei. Die Platte ist produziert von Bob Thiele. Das ist der langjährige Produzent von John Coltrane, der dann in den 70ern ein eigenes Label gegründet hat und da hat er diese Platte drauf veröffentlicht.
Flying Dutchman oder was?
Ganz genau, Flying Dutchman, ja. Und die Platte besteht aber zum größten Teil aus Songs. Also das ist das einzige Spoken Word Stück auf diesem Album. Ich habe noch mal zwei Zitate von Gil Scott-Heron mitgebracht, die darauf Bezug nehmen, dass er immer so als politischer Künstler eingeordnet wird und als Vorläufer des Rap. Also in einem Interview hat er mal auf die Frage gesagt, fühlen Sie sich als politischer Dichter? Nein, darauf würde ich antworten, dass ich Klavierspieler bin. Und auf den Hinweis, dass er als Pate der jungen Rapper gesehen wird, hat er gesagt, ich finde, das ist zu vordergründig. Ich fürchte, viele Leute missverstehen mich, da sie nicht den kompletten Gil Scott-Heron kennen. Rap war für mich schon überholt, als viele dieser Kids gerade erst geboren waren. Naja, gut, okay. Aber jedenfalls, er hat sich selber immer dagegen gewehrt, immer so einseitig in diese Richtung einsortiert zu werden.
Und auch distanziert, ja.
So ein bisschen distanziert. Und ich selber finde, ich kann mit Spoken Word nicht so wahnsinnig viel anfangen. Und ich finde seine Songs, gerade die Songs, die jetzt keine politische Botschaft haben, die haben mich viel stärker berührt als die anderen. Und dafür habe ich ein Beispiel mitgebracht, ein Stück von diesem Album auch, das heißt I Think I'll Call It a Morning. Vielleicht hören wir einfach mal den Anfang.
Ja, gerne.
I'm gonna take myself a piece of sunshine and paint it all over my sky, yeah. Be no rain. Be no rain. I'm gonna take the song from every bird and make them sing it just for me, yeah. Birds got something to teach us all about being free, yeah. Be no rain.
Yeah. I think I'll call it the morning. Eigentlich ein Stück mit einer ganz naiven, positiven Botschaft. Die Vögel singen, die Blumen führen ihre Farbshow auf für mich. Also was ganz anders ist als diese zornigen Texte, für die er auch bekannt ist, aber was ich total berührend finde. Also es gibt andere Songs auf der Platte, da singt er über die Kinder, wie wichtig die Kinder für die Welt sind, über einen Mann, der seine Arbeit verloren hat. Solche Themen gibt es ganz viel bei ihm. Also es wirklich nicht nur der politische Künstler, für den er immer gehalten wurde.
Und der hat eine sehr soulige Stimme. Also das ist schon deutlich, dass er, also es ist verständlich, dass er sich dagegen gewehrt hat, auf diese im politischen Kontext wichtigen Spoken-Word-Sachen reduziert zu werden. Er hat doch viel mehr drauf gehabt und das hat er ja über viele Platten hin auch übrigens auf dem Label dann bewiesen. Später, ich weiß nicht, ob dann noch woanders Platten veröffentlicht wurden, aber diese ganzen Früh-70er-Platten sind alle sehr gut.
Ja, ja. Also er hat, ich glaube, auf der Platte war auch schon dabei sein langjähriger Partner Brian Jackson. Das war so ein bisschen sein alter Ego. Der hat Klavier gespielt bei ihm, mit ihm und später auch Flöte. Und er hat auch ganz viel zur Musik von Gil Scott-Heron beigesteuert. Also viele Songideen stammen auch von Brian Jackson. Und viele Stücke sind von ihm und Gil Scott-Heron zusammen geschrieben worden. Die haben dann in den 70ern einige Platten unter ihrer beider Namen gemacht. Brian Jackson and Gil Scott-Heron, The Midnight Band, haben sie sich dann genannt. Bis Mitte der 70er Jahre, dann haben die sich irgendwie zerstritten. Warum, weiß ich nicht. Und mit Gil Scott-Herons Karriere war es dann irgendwann in den frühen 80ern auch ziemlich vorbei. Das lag auch viel an Drogen. Also er hat immer irgendwie Probleme mit Drogen gehabt, saß mehrfach im Gefängnis deswegen und er hat sich selber, eigentlich muss man so sagen, richtig zerstört damit. Also die letzte ich habe mal hier aufgeschrieben, wann er die letzten Platten gemacht hat. Es gab, glaube ich, Anfang der 80er noch eine. Hat auch auf Ronald Reagan hat er Bezug genommen, auch ein ganz tolles Stück gemacht. Und danach kam dann jahrelang nichts mehr. Dann hat er noch eine in den 90ern gemacht. Dann hat er wieder Jahre, Jahrzehnte lang Pause gemacht. Und dann gab es noch eine von 2010, I'm New Here. Die hat aber im Prinzip der Jamie Smith von The XX produziert. Er hat den Gil Scott-Heron aus seinem Drogensumpf gezogen, aus der Versenkung, mit ihm eine Platte gemacht. Aber Gil Scott-Heron selber hat gesagt, eigentlich war das nicht meine Musik, es war eigentlich seine Musik. Also de facto endet die Karriere von Gil Scott-Heron, was ihn als produktiven Songschreiber angeht, spätestens in den 90ern. Er ist gestorben 2011 und ja, also die wichtige, die produktive Phase war Anfang der 70er.
Ja, auch wenn er sich so distanziert hat von seiner Rolle, sagen wir so, als politisch Inspirator oder jemand, derjenige, der vielleicht eine gewisse Generation anspricht, würdest du sagen, dass diese Rapper-Generation, die danach kam, trotzdem beeinflusst wurde von ihm?
Ich glaube schon, also die haben sich schon auf ihn berufen und auf ihn bezogen. Er hat das halt so ein bisschen von sich gewiesen, weil er, naja, man kann auch sagen, vielleicht war es auch so ein bisschen Generationssache. Guck mal hier, ihr Jungs, ihr wisst ja gar nicht, was alles vor euch gekommen ist. Ich habe das schon viel früher gemacht. Es war aber auch so ein bisschen Kritik an der Botschaft des Gangster-Rap vor allem. Yeah. Also er hat auch ein Stück gemacht, Message to the Messengers, in dem er darauf Bezug nimmt. Er hat irgendwie den Rappern vorgeworfen, dass sie eigentlich nur in diese Rolle ausfüllen würden, die weiße Mehrheitsgesellschaft von ihnen erwartet, nämlich mit Waffen rumzufuchteln, Drogen zu nehmen und einen auf Macker zu machen. Und dadurch würden sie eigentlich der schwarzen Community eher schaden, als dass sie
ihn benutzen. Aber in den frühen 80ern mit Beginn zum Beispiel, also mit Grandmaster Flash und The Message, war ja genau das Gegenteil. Das war ja ein sehr, sehr sozial intensiver Text und war ein gutes Pendant eigentlich zu den Texten, die Gil Scott-Heron selber geschrieben hat. Und wenn er das später geäußert hat, also zu dem frühen Hip-Hop, gerade aus dieser Fraktion, würde das nicht passen, aber zu den Leuten, die dann meinten, sie müssten ihre Gang-Credibility, das kann man gar nicht, also ihre Reputation im Gang-Faktor da irgendwie ausbauen, dann kann ich das verstehen, aber kommt auch ein bisschen arrogant rüber, aber wenn man überlegt, dass er einer der frühen war, die explizit politische Texte gemacht haben, dann kann man es auch wieder verstehen.
Hm. Ja, ich glaube, er wollte halt einfach nicht so reduziert werden drauf. Ja.
Schön. auch ein sehr schönes Stück übrigens, was du gespielt hast.
Ja, eine meiner Lieblingsplatten eigentlich. Den nächsten Musiker, ja, kennt natürlich jeder und muss auch jeder kennen. Ist einer, mit dem Gil Scott-Heron übrigens auch 3 Jahre lang zusammengearbeitet hat, nämlich Stevie Wonder. Ich glaube, da muss ich nicht viel zu erzählen zu seiner Biografie. Vielleicht nur kurz, bei welcher Gelegenheit die beiden, Gil Scott-Heron und Stevie Wonder, zusammengearbeitet haben. Das war Anfang der 80er. Stevie Wonder hat so eine Kampagne gestartet, um einen Martin Luther King Feiertag einzuführen. Darauf nimmt auch das Stück Happy Birthday von ihm Bezug auf der Hotter Than July. Und da hat er so eine 3-jährige Kampagne gestartet mit Konzerten und Aktionen und Aufrufen im Land, bei der auch Gil Scott-Heron mit dabei war. Er hat auch ein Buch sogar darüber geschrieben, der Scott-Heron.
Und die haben es auch geschafft, ne?
Die haben es geschafft, genau. Ja, richtig. Das ist
ich wusste gar nicht, also der Tag gibt es.
Es gibt dieses Nationalfeiertag. Ich glaube sogar absurderweise unter Ronald Reagan ist das zum Nationalfeiertag erklärt worden. ja, von Stevie Wonder habe ich was mitgebracht aus seiner zweiten Platte als Produzent seiner eigenen Musik. Also man muss vielleicht dazu sagen, er ist ein Kinderstar gewesen. Er ist mit 11 Jahren bei Motown unter Vertrag gekommen und hat ab da Platten gemacht für Berry Gordy. Und das war halt alles so sehr stark formatierte Musik, aber hat sich natürlich künstlerisch weiterentwickelt, sich schließlich emanzipiert und es ist ihm dann gelungen, mit 20 einen Vertrag mit Berry Gordy auszuhandeln, der ihm totale künstlerische Autonomie gestattet hat. Also er war weiter sozusagen unterm Dach von Motown, aber war sein eigener Produzent, konnte machen, was er wollte. Er hat dem Berry Gordy praktisch gesagt, sonst bin ich weg. Und dann hat er ab den frühen 70ern eben Schlag auf Schlag fast jedes Jahr eine geniale Platte nach der anderen gemacht. Also es ist unfassbar, was er da rausgehauen hat. Die erste war Music of My Mind und die zweite war Talking Book mit Superstition drauf und solchen Stücken. Und die dritte, von der ich jetzt was ausgesucht habe, hieß Inner Visions. Dass ich jetzt gerade die gewählt habe, ist eigentlich subjektiv, weil das war die Platte, mit der ich Stevie Wonder entdeckt habe und mit der ich überhaupt auch zu gewissen Formen von Popmusik einen Zugang gefunden habe. Ich wusste nicht, dass es solche Musik gibt. Ich habe die Platte aufgelegt und das war wie so eine Wunderkammer, die sich auf einmal eröffnet und ich dachte, wow, sowas kann man machen, das ist ja unglaublich. Es ist bis heute eine meiner absoluten Lieblingsalben und da habe ich ein Stück von ausgesucht, das ist einfach das erste von der ersten Seite. Vielleicht hören wir mal rein.
Ja, das Stück heißt Too High.
Too High,
ja.
I'm too high, too high, but ain't touch the sky. I'm too high, too high, but ain't touch the sky. She's a girl in a dream. She sees a four-eyed cartoon monster on a TV screen. She takes another puff and says it's a crazy scene.
Faszinierend, wenn man überlegt, dass ein Mensch, der nicht sehen kann, sich von nichts abschrecken lässt, in diesem jungen Alter schon unglaubliche Sachen macht, Studiotechnik beherrscht, sich von nichts abschrecken lässt und dann solche Dinge zusammenschraubt. Das ist unfassbar.
Quizfrage, wie viele Leute haben hier gespielt?
Einer,
genau. Also zwei Background-Sängerinnen gab es, der Rest war alles Stevie Wonder, alle
Keyboard. Fender Rhodes.
Schlagzeug.
Schlagzeug hat er auch gespielt, genau. Ja, später kommt Mundharmonika noch dazu und das hat er eigentlich bei seinen ersten Platten weitgehend so gemacht, dass er viele Instrumente selber gespielt hat.
Genau, Jim hat mal auch eine Sendung gemacht über Fender Rhodes und viele Künstler auch vorgestellt und auch wie dieses Instrument letztendlich die Musik auch beeinflusst hat und Stevie Wonder war auch ein traumhafter Fender Rhodes Spieler letztendlich. Der hat das Instrument nicht nur als reine Klavier, sondern wie hier auch teilweise perkussiv auch einsetzt und oder auch in Begleitung zu Background Vocal wirklich großartig nutzen konnte.
Genau, wobei er eigentlich auch noch eher für andere Keyboards dann bekannter wurde, zum Beispiel dieser Klavinett-Sound von Superstition und verschiedene Synthesizer hat
Synthesizer er später auch, gespielt. Auch. Ja, genau.
Orgel auch. Also,
ja. Ich würde sagen, man muss eher überlegen, was spielt er nicht.
Mhm. Ja, genau. Er spielt keine Saiteninstrumente, das hat er nie gemacht. Aber ja. Ja, also Stevie Wonder, ja, wie gesagt, er hat da also jedes Jahr eine geniale Platte gemacht. Auf dieser Platte hier ist eigentlich kein schlechtes Stück, das sind alle gut. Und der absolute Höhepunkt war dann 76 Songs in the Key of Life, dieses Doppelalbum mit zusätzlicher EP. Dann, die nächste Platte kam 1980, das war dieses Hotter Than July.
Nee, er hat auch eine Platte mit Pflanzen gemacht.
Ah, Journey Through the Secret Life of Plants, 79, genau. Das war aber ein Film-Soundtrack, bei dem er auch nicht so viel gesungen hat. Die ist so ein bisschen außen vor. Und dann, Hotter Than July war auch so die letzte, wo wirklich ein paar richtig gute Stücke drauf sind noch. Dann gab's.
Da gab es auch einen Mega-Hit auch drauf, so diesen Reggae-Hammer.
Genau, Jammin', genau, ja. Und dieses Happy Birthday-Stück. Dann kamen noch zwei in den 80ern, eine in den 90ern und dann, glaube ich, eine noch, 2005 auch noch eine gemacht. Aber das war's.
Ja, okay. Ja. Also Stevie Wonder, diesen Run an LPs, den da, kannst du die nochmal kurz nennen, bis Songs on the Key of Life, das waren fünf Alben.
Genau, insgesamt. Also es ging los mit Music of My Mind.
Ja.
Dann kam Talking Book, dann kam Inner Visions, dann kam Fulfilling This First Finale und dann kam Songs in the Key of Life.
Die sollte man alle haben, ne?
Ja.
Die sollte man alle haben. Das ist mit das Beste, was es überhaupt an Musik der 70er gibt.
Ja.
woran ich gerade denken musste. Also das Stück hätte auch das Eröffnungsstück auf Donald Fagans ersten Soloalbum sein können. Also es klingt so, als hätte er sich da sehr stark inspirieren lassen.
Hm. Ja, kann schon sein, ja. Hm.
Stevie Dan ist das.
Ja, weiß ich nicht.
Aber das Arrangement selber ist für die Zeit auch schon wieder so ungewöhnlich. Also das ist ja das, nicht, dass er gute Songs und Alben gemacht hat, sondern dass er auch so viele neue Ideen umgesetzt hat, die die Musikwelt auch durchaus beeinflusst haben. Also auch wenn man jetzt so Sachen wie Jamiroquai, die einen ganz eigenen Sound hatten, ist jetzt ohne Stevie Wonder, glaube ich, würde da doch was fehlen und vieles mehr. Also das ist ein Künstler, der aber doch, soweit ich informiert bin, immer noch trotzdem live gespielt hat. Also der hat jetzt nicht aufgehört, sondern der hat dann eben keine Platten mehr gemacht. Aber live war er schon noch aktiv.
Genau, soweit das stimmt. Ich habe ihn sogar mal live gehört. Der war mal hier in Köln irgendwie vor, das war schon ein paar Jahre her wieder. Aber stimmt, der tritt immer noch live auf, ja.
Das hast du schon mal gesehen.
So, den letzten Musiker, den ich ausgewählt habe, kennt ihr, weiß ich nicht, vielleicht kennen nicht alle von euch den. Shuggy Otis. Sagt euch was?
Wir hatten eine Spitzenplatte gemacht.
Shuggy oder Shaggy?
Shuggy.
Shuggy.
Für eine Platte ist er spät, aber dann doch zumindest berühmt geworden.
Das ist bestimmt die, von der ich jetzt gleich was erzähle. Also kurz zu seiner Biografie. Shuggy Otis ist der Sohn von Johnny Otis. Johnny Otis war ein griechischstämmiger Musiker und DJ und Musikproduzent, der bekannt geworden ist für seine Rhythm and Blues Shows, mit denen er auf Tour gegangen ist. Johnny Otis Show hieß seine Band auch irgendwann, und da hat er viele Musiker aus dem Bereich Rhythm and Blues, Blues, Rock'n'Roll, viele schwarze Künstler entdeckt und groß gemacht damit. Und Shuggy Otis ist so eine Art Kinderstar auch schon gewesen, so wie Stevie Wonder auch. Also er hat auch schon als Teenager, als Elfjähriger, glaube ich, bei seinem Vater mitgemacht in der Band. War ein tierisch guter Gitarrist. Also Al Cooper, der Blues-Rock-Musiker und Gründer von Blood, Sweat and Tears, hat mit ihm eine Platte gemacht, ein komplettes Album. Da war Shuggy Otis 15. Oh. Und dann gibt es... Also er hat, glaube ich, noch als Teenager hat er sein erstes Album unter eigenem Namen gemacht, mit 17, genau. Noch stärker bluesorientiert. Und dann gibt es zwei Platten, auch aus den 70ern, in denen er schon so einen ganz eigenen Sound entwickelt. Die eine heißt Freedom Flight von 1971, die ist aber auch noch nicht von ihm produziert. Und die andere, aus der ich jetzt Musik mitgebracht habe, heißt Inspiration Information. Die ist 1974 erschienen, aber er hat da selber fast 4 Jahre dran gearbeitet. Also die Anfänge liegen auch noch in der Zeit, als er Teenager war. Und da sind also irre Stücke drauf. Das ganze Album ist irgendwie ein Wunderwerk. Das ist so ein Solitär. Also so eine Musik hat eigentlich keiner damals gemacht. Und was auch das Irre daran ist, er hat diese Platte fast komplett im Alleingang aufgenommen. Also es gibt Bläser, es gibt Streicher, es gibt eine Harfe. Das sind Studiomusiker. Alles andere hat er gespielt. Jedes Instrument darauf. Er hat Bass, Gitarre, Schlagzeug, Klavier, Gesang. Alle Instrumente hat er selber gespielt. Und das, also quasi im Alleingang die Platte gemacht. Und es ist ein Wunderwerk, das Ding. Ich habe ein Stück davon ausgesucht. Das ist, glaube ich, das Titelstück. Inspiration Information. Mhm.
Ist in den 90ern quasi wiederentdeckt worden, ist dann diverse Male auf Vinyl rausgekommen wieder. Was da immer so spannend war, ist, dass das ja ein sehr poppiges Stück ist, einen ziemlichen Pop-Appeal hat, dass die Stimme sehr soft ist, relativ hoch, aber das funktioniert irgendwie, das perlt so vor sich hin. Das ist auch ein Stück, was eine gewisse Künstlichkeit hat, aber komischerweise voll im Ohr bleibt. Das ist, also mir ging es so, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, oh, komisch ist das. Das ist wie so eine eigenwillige Transformation von Stevie Wonder. So. Und also finde ich super, dass du das gespielt hast.
Ja, ja, genau. Er hat übrigens auf der Platte auch Drumcomputer eingesetzt, ganz früh. Ja. Das klingt so richtig nach künstlichem Drumcomputer, aber es funktioniert super mit der Musik. Es gibt wirklich so ein eigenes, bisschen künstliches Universum, das stimmt, ja. Und begnadeter Sänger war er auch nicht, das muss man sagen, aber tatsächlich zu der Musik funktioniert es gut.
Ich habe zwei Fragen. Das erste, er hatte doch einen Riesenhit, ne? Shaggy Otis.
Ja, ja, also Strawberry, Strawberry Letter, ja. 23, das ist aus der Freedom
genau,
Flight davor.
Genau, den, genau. Ja. Mhm. Den finde ich fantastisch. Das zweite ist, wenn du ihn so mit Stevie Wonder vergleichst, heute kennt noch jeder Stevie Wonder, aber Shaggy Otis nicht. Warum ist das so?
Ja, also ein Grund ist, ja, liegt tatsächlich, glaube ich, vor allem mit persönlichen Problemen. Also an diesem Punkt seiner Karriere 1974, da stand ihm die Welt offen. Also alle wollten mit ihm zusammenarbeiten. Die Rolling Stones wollten ihn haben. Quincy Jones wollte sein Produzent werden. Es kamen Angebote von David Bowie, von allen Leuten. Er hat, nee, mache ich nicht, will ich nicht. Er wollte sein eigener Produzent bleiben. Er wollte komplett selbstbestimmt arbeiten, aber er hat das nicht hingekriegt. Er war Alkoholiker, also war drogenabhängig, hat, man liest auch manchmal sowas von mentalen, psychischen Problemen, hat Depressionen gekriegt und er ist richtig abgetaucht, hat es einfach nicht geschafft. Er hat nicht die Kurve gekriegt. Er hat noch ein Album gemacht, das 2018, also 40 Jahre nachdem die Platte rausgekommen ist. Aber ja, kann man nicht vergleichen damit. Das ist, geht dann stärker in so eine Blues-Rock-Richtung. Er konzentriert sich mehr aufs Gitarrespiel, ist längst nicht so originell wie das Album aus den 70ern. In den 70ern hat er drei gemacht. Das eine ist Here Comes Shaggy Otis, da war er, glaube ich, 16 noch. Dann Freedom Flight und dann dieses Inspiration Information, dann 40 Jahre nichts mehr. Und er lebt noch, aber ich weiß nicht, was er macht.
Es ist erstaunlich, dass er noch lebt, aber ich hatte über Sly Stone hier auch schon mal was vorgestellt. Und da, obwohl er ja mit seiner Formation dann viel mehr Platten gemacht hat, war er dann irgendwann auch Sense, auch mit persönlichen Problemen und Drogen related, ist er dann. Der lebt auch noch übrigens, ne? Das hat man auch nicht auf dem Schirm. Also das kann man jetzt nicht ganz vergleichen, weil er noch eine ganz andere Karriere gehabt hat dann letztlich in diesen Erfolgszeiten, weil Shaggy Otis letztlich immer ein bisschen unterm Radar flog, auch ja, schon damals.
Genau.
Ja, und auch wie du meintest, wenn er diese Platte tatsächlich fast alleine geschaffen hat, war das vielleicht, ich meine, sowas machst du nicht einfach so zwei, dreimal. Ich meine, wenn du Ideen hast und du machst so eine Platte, das ist ein riesen Aufwand und dann auf dem Level zu bleiben, ohne mit anderen zu arbeiten, ist schwierig, glaube ich. Ne? Speziell, wenn du dann wirklich dann Abhängigkeiten hast, dann noch mentale Probleme. Und vielleicht oft gibt es diese Platten, die in dem Leben von Menschen, die an der Schwelle sind, kurz vor dem Rutschen sind und dann Genie-Momente haben und dann ist es vorbei. Also, aber umso, nicht umso schöner, aber trotzdem bleibt das wirklich auch tolle Platten und tolle Momente für diese Künstler.
Ja, ja, aber es ist auch interessant, also von den allen, die ich jetzt hier vorgestellt habe, ist eigentlich nur Terry Kelly einer gewesen, der noch im Alter oder in seinen späten Jahren noch was Neues gemacht hat. Für alle anderen war nach dem jugendlichen Ausbruch eigentlich Schluss, was den kreativen Output angeht. Ja.
Udilo, vielen Dank für diese schöne Sendung.
Ja, gern.
Ich hoffe, es hat allen gut gefallen. Mir hat das sehr gut gefallen. Also auch wieder viel gelernt und schöne Musik gehört. Das ist das Besondere an unserem Podcast, ist, wir lernen immer viel und verbringen Zeit mit vielen schönen Musik und das ist ganz toll. Und ja, ich sage an allen, Jim, Thomas, Odilo und Raoul, schön, dass ihr da wart. Auch ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sehen uns nächste Woche für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl. Und bis dahin, ja, gute Woche. Tschüss. Ja.
Ciao. Tschüss.
Yeah. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.